Ja, ihr Lieben, braucht ihr Ermutigung? Gott sei Dank. Wir treffen uns ja als Leitungsteam dreimal in der Woche zum Frühgebet. Wir machen das per Zoom, weil doch die ein oder anderen ein bisschen weiter weg haben, also weit fahren müssen. Und so ist es Montag, Mittwoch und Freitag, wo wir uns um 6 Uhr früh per Zoom treffen. Und es ist richtig gute Sache. Wir beten am Anfang ganz kurz und dann gibt es ein Lobpreislied aus der Dose. Also wir singen da jetzt nicht alle, sondern wir hören uns dieses Lied an. Und da war so letzte Woche das Lied Show Me Your Face. Und wir machen es immer so, dass das Lied läuft und dann danach ist einfach Stille. 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, vielleicht sogar 15 Minuten. Wenn nichts kommt, eine Bibelstelle oder ein Wort oder ein Bild, ein Eindruck, dann sind wir einfach still. Und dann warten wir und warten und wollen einfach hören, was Gott sagt. Und diese Woche gab es an demselben Tag, in derselben Minute, kann man sagen, ein Bild, das 2 verschiedene Leute von uns hatten. Und da haben wir dieses Lied gehört, Show Me Your Face. Und man sah nur das Meer, den Ozean. Wie man immer so schön sagt, so weit das Auge reicht. Stiller Ozean sozusagen. Und auf einmal war da ein Bild da, dass über dem Ozean eine Balletttänzerin tanzt. Wirklich in der Luft, nicht auf dem Meer, sondern direkt in der Luft auf dieses Lied. Und plötzlich kam ein Meer von Menschen, so weit das Auge reicht. Und ich habe einfach gesehen, das ist die Christenheit. Die ganze Christenheit ist da und singt zu diesem Lied Show Me Your Face. Die Balletttänzerin tanzt zwischen Himmel und dem Ozean. Und du siehst oben, wie sich der Himmel öffnet. Und du siehst, dass die Wolken nach links und nach rechts und nach hinten und vorne weggehen und dass einfach die Herrlichkeit Gottes runterstrahlt. Wie man so schön sagt, heller als die Sonne. Und es haben 2 Leute zur selben Zeit gehabt, dieses Bild. Und dann gab es noch ein weiteres Bild. Wer kennt noch die alten Dia-Projektor? Der schiebt so das Bild rein. Und genau das Bild, was ich euch jetzt erklärt habe, das hat der Dia-Projektor praktisch so reingeschoben. Aber dann ist der Schieber da, der zieht auch das Bild wieder raus. Und es ist unser Alltag. Da ist es manchmal vielleicht sogar finster. Da ist manchmal so eine richtige Krise oder Herausforderung, Schwierigkeiten, Nöte, Sorgen. Und da ist es, wenn das Bild so draußen ist. Aber dann wurde das Bild wieder reingeschoben und da war wieder die ganze Christenheit, die anbeteten, die Gott Lobpreis gaben, die ihm Danksagung gaben. Und genauso soll eigentlich unser Leben sein, dass wir nicht auf die Umstände schauen, sondern dass wir immer auf Gott schauen, egal was passiert. Und am besten, dass wir in einer anbetenden, lobpreisenden Haltung sind. Da ist vielleicht das Problem oder die Sorge noch nicht weg, aber der Fokus ist ganz anders. Unser Herz schlägt ganz anders, unsere Seele gibt wieder Ruhe und wir können wirklich, sagen wir mal, durch diese Zeit gehen und wir wissen, der Herr ist mit dabei. So einmal einfach zu euch, für euch als Ermutigung. Meine Predigt heute heißt Weniger ist mehr. Können wir ruhig die Folie einschalten? Weniger ist mehr mit einem Ausrufezeichen und mit einem Fragezeichen. Warum ein Fragezeichen? Nicht immer ist weniger mehr. Das wird wahrscheinlich auch schon jeder gemerkt haben. Aber doch das ein oder andere Mal. Ich stelle mir jetzt gerade so unseren lieben Reinhard vor, unseren Kassenwart, der gerade in Mosambik und in Südafrika ist. Und wenn man zu dem sagt, du, weniger ist mehr, dann habe ich mir gedacht, dann fängt das Lachen an. Dann grinst er so, wie man kennen, dann zieht er seine Stirn nach oben und wird sagen, naja, wenn wir nur noch die Hälfte der Spenden haben, ist dann auch noch weniger mehr. Aber wir müssen es einfach sehen im Geistlichen. Im geistlichen Bereich ist wirklich viel, wo sich Dinge verändern, wo man sagt, wo Kleines wirklich groß ist. Als wir als Leitungsteam vor ein paar Wochen im Gebet waren, hat einer von uns oder eine von uns einfach gesagt, oh Herr, wir sind so eine kleine Gruppe von Betern. Und für mich klang das so, oh je, wir sind so wenig. Oh je, was können wir schon ausrichten? Oh je, wenn wir nur Hunderte oder Tausende wären beim Beten. Aber denkt einfach nochmal an das Dia. Der Unterschied, wenn man rausschiebt und wenn man reinschiebt. Und das Wort Gottes ist auch ganz anders. Da liest man nichts von oje, oje. Sondern was hat der David gesagt im Psalm 18? Haben wir jetzt hier nicht auf Folie. Im Psalm 18 hat der David gesagt, mit meinem Gott kann ich über... Wunderbar. Das kann man dagegen setzen. Der hat jetzt nicht gesagt, mit unserem Gott können wir über Mauern springen, sondern er hat es einfach mal auf sich bezogen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und das gilt für dich und für mich jeden Tag. Und wenn wir so sagen, oh je, wir sind so wenige, was hat er sonst noch gesagt? Wo zwei oder drei in seinem Namen beisammen sind, da ist er mitten unter ihnen. Wie schön sind solche Verheißungen, wo wir sagen können, hey, da braucht es nicht 200, sondern manchmal reichen zwei. Und es soll ja unsere Ausrichtung sein. Auch wenn wir als Gemeinde relativ klein sind, müssen wir nicht auf das schauen, sondern immer wieder sagen, wir können Großes bewirken. Wenn der Herr in unserer Mitte ist, wird Großes geschehen. Jetzt wollte ich gerade fragen, ob ihr Amen habt, aber ihr habt schon Amen dafür. Wisst ihr, in der Gesellschaft, da scheint es so, größer, höher, weiter. Immer mehr, mehr, mehr. Mehr Hobbys, mehr Likes, ist auch ganz was Wichtiges. Mehr Geld, mehr Konsum, einfach mehr haben. Und Jesus setzt was dagegen. Das ist unsere erste Bibelstelle. Da steht Lukas 12, Vers 15. Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Jesus spricht da eine Warnung aus und natürlich in erster Linie den Reichen und den Leuten, die Überfluss haben. Ihr kennt die Geschichte vom Jüngling, vom reichen Jüngling, der ja einfach fragt, was muss ich tun, dass ich ewiges Leben habe? Und dann sagt Jesus ein paar Dinge und dann sagt er, und gib das Geld den Armen. Und er zieht er traurig von dannen. Auch hier, gleich nachdem, kommt die Geschichte von dem reichen Kornbauern. Der reiche Kornbauer, dem geht's richtig gut. Der sagt, wow, heuer habe ich schon wieder eine Ernte eingefahren, Korn und Früchte und alles habe ich. Aber wenn ich meine Scheunen anschaue, die sind bis zum Rand voll. Seine gute Idee ist, ich reiß die ab und ich baue noch größere, denn dann habe ich jahrelang was zum Essen und zum Trinken. Ich kann sagen zu meiner Seele, lass dir gut gehen. Und dann habe ich einfach mal Jahre, wo ich relaxen kann und Urlaub machen kann. Und was sagt Jesus? Du Narr, noch heute in der Nacht wird man deine Seele fordern. Noch heute in der Nacht wirst du sterben. Jemand hat mal gesagt, es ist vernünftig, für den Ruhestand vorzusorgen. Es ist vernünftig, das Leben vor dem Tode vorzubereiten. Aber es ist verhängnisvoll, das Leben nach dem Tod zu vernachlässigen. So, wenn jemand da ist, der sagt, ich habe mein Leben Jesus noch nicht gegeben, dann tu's. Tu's, damit du vorsorgst für das Leben nach dem Tode. Der Paulus hat Ähnliches wie Jesus gesagt zu seinem jungen Timotheus. Er hat gesagt, den Reichen befehle, dass sie nicht stolz sind und dass sie ihre Hoffnung nicht setzen. Auf was? Auf den unsicheren Reichtum. Das steht in jeder Übersetzung, steht unsicher. Manchmal meinen wir, ja, wenn man einen Haufen Geld hat, dann ist es doch einmal sicher. Aber beide sagen unsicherer Reichtum. Unsicher. Der Paulus geht weiter und sagt, denn Gott gewährt uns alles reichlich zum Genuss. Also er meint die Grundbedürfnisse. Er weiß, dass der, wo Gott nachfolgt, er wird versorgt. Und Jesus sagt nach dem Kornbauern, sorgt euch nicht, denn Gott sorgt für euch. Und wir haben ja den Barnabas in letzter Zeit öfter behandelt, betrachtet. Und der hatte auch Besitz. Und was hat er gemacht? Er hat den Acker verkauft. Er hat das ganze Geld den Aposteln gegeben. Und lesen wir dann in der Folge irgendetwas, das ihm schlecht ging oder dass er sagen musste, Mensch, jetzt muss ich mich sorgen, hätte ich bloß den Acker nicht verkauft? Nein. Jesus sagt dreimal, Sorgen machen töricht oder sind töricht. Sorgen sind töricht, denn das Leben besteht aus mehr als Nahrung und Kleidung. Sorgen sind töricht, weil nichts an dieser Situation geändert werden kann. Ich meine, das Leben verlängern. Du kannst keine Zeitspanne dran setzen, sagt Jesus. Und als drittes sagt er, Sorgen sind töricht, denn nur die Heiden in dieser Welt müssen sich sorgen. Und dann kommt ein schöner Ausspruch, trachtet nach dem Reich Gottes. Dann wird euch alles hinzugefügt werden oder fällt euch alles zu. Dann sagt er weiter, fürchte dich nicht. Wem meint er damit? Er sagt dann, du kleine Herde. Die kleine Herde sind in dem Moment die Aposteln gewesen. Aber es gilt auch für jede Gemeinde und es gilt insgesamt für unsere ganze Christenheit. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Wir sind im Vergleich zu denen, die Jesus nicht nachfolgen, eine kleine Herde. Aber dann kommt noch ein wunderbarer Ausspruch. Dem Vater hat es wohlgefallen, euch das Reich, euch das Königreich zu geben. Und der Reiche geht leer aus. Die meisten Reichen zumindest. Also ist doch weniger mehr im Geistlichen gesehen. Jesus warnt uns immer wieder, hütet euch vor dies und vor jenes. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir uns nicht überschätzen. Jericho, das ist eine gute Geschichte. Israel hat sich sauber überschätzt. Sie haben zwar Jericho besiegt und es war schon was. Aber dann kam ein leichter Schlendrian rein. Man denkt sich, die nächste Stadt, das ist Ai. Schauen wir mal, was brauchen wir da? Und die Kundschafter ziehen los und dann kommt eine Antwort, die klingt komisch. Du musst das Volk nicht unbedingt da, das brauchst du nicht unbedingt. Das kriegst du so auch. Das schaffen wir mit links. Du benötigst nicht das Volk. 2000, 3000, die reichen aus, um das Volk in der Stadt Ai zu schlagen. Aber sie haben nicht gewonnen. Sie haben verloren, weil sie das Gebannte mitgenommen haben bei dem Kampf gegen Jericho. In einem weiteren Beispiel sehen wir, dass Gott immer oder fast immer die Schwachen und Geringen nimmt. Wer bekennt sich als schwach? Es sind schon ziemlich alle Hände oben. Er nimmt den Schwachen und den Geringen und dann sucht er sich ausgerechnet den Gideon aus. Und ich weiß nicht, wie es dem Gideon geht oder wie es ihm damals gegangen ist, aber jetzt denke ich mir immer so, hätte der geglaubt, dass so viele Predigten und Lehren und Andachten über ihn mal gesprochen werden? Ich glaube bestimmt nicht. Gott sieht solche Leute immer anders an. Da sagt der Engel des Herrn zu ihm, du tapferer Held. Und wisst ihr, er war ja der Kleinste aus der Sippe von Manasse und er war ja auch noch eben der Jüngste in dieser Familie. Und da steht man eigentlich ganz hinten. Man könnte sagen, so ein kleiner Angsthase, weil er hat auch das Korn in der Kälte gemahlen und so weiter. Aber kennt ihr das, wenn man einen als Angsthasen kennt und sagt zu dem, hey, du tapferer Held. Ihr lacht schon alle. Dann sagt der Angsthase, willst du mich halt verarschen? Er nimmt es nicht an. Aber Gott sagt zu ihm, du wirst der Anführer gegen die Midianiter. Und die Midianiter waren so ein großes Volk, man kann es nicht vorstellen, wie die Heuschrecken. Und da heißt es sogar, sie hatten Kamele, so viel Sand am Meer ist. Also es war, man kann einfach sagen, Hunderttausende. Und dann kriegt er 32.000 Krieger zusammen. Mein Gott, es ist keine schlechte Summe nicht. Aber ihr wisst ja, wie die Geschichte weitergeht. Gott sagt, weißt du was, da sind ein paar Ängstliche drin, die müssen weg. Und die paar sind 22.000. Es bleiben nur noch 10.000 übrig. Und Gott kommt aber nochmal und sagt, da müssen wir nochmal nachbessern. Und vielleicht hatte der Gideon jetzt die Hoffnung, okay, das geht wieder nach oben. Aber nein, es ging noch weiter runter auf 300. Von 32.000 dann noch 300 Krieger. Nicht mal ein Prozent. Und Israel siegt. Weil Gott will die Ehre. Er wählt sich die Schwachen und Geringen, weil Gott die Ehre haben will. Und das ist das Wunderbare. Und auch da können wir sagen, weniger ist mehr im Geistlichen gesehen. Es zeigt uns auch, dass Gottes Prinzipien, die galten nicht nur im Alten Testament und im Neuen Testament, sondern sie gelten heute noch. Wir müssen immer wieder schauen, wo stecken wir drin, in welchem Kampf, in welcher Krise, was macht uns so Sorge, was schafft Probleme und Herausforderungen. Aber du musst immer wieder, wie ich vorher gesagt habe, an diesen Schieber denken. Schieb den Schieber wieder rein, sieh das Bild, bete Gott an und er wird es wohl machen. Und es passt auch dieses Wort von Sacharja heute noch. Sacharja 4, Vers 6. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Amen. Genauso soll es heute auch noch sein in all deinen Alltagssituationen, dass du immer wieder sagst, der Herr wird es machen. Da war einmal der Jonathan und sein Waffenträger. Der Jonathan, der hat eine Waffe gehabt und sein Vater, der Saul. Sonst hatte keiner Waffen. Und wieder waren die Philister in der Nähe, da war eine Wache in der Nähe. Und er sagt einfach zu seinem Waffenträger, der Jonathan, weißt du was, wir fordern jetzt ein Zeichen vom Herrn. Wenn die Philister rufen, kommt zu uns herauf, dann wissen wir, der hat uns die Philister in die Hand gegeben. Und so steht im 1. Samuel 14, Vers 6, und Jonathan sprach zu seinen Waffenträger, komm, lass uns hinübergehen zu der Waffe dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Vielleicht wird der Herr etwas tun. Dann haben sie auf den Herrn gewartet, ob er dieses Zeichen so gibt. Und ich glaube, es ist mal gut, wenn wir gerade das Ende einfach lesen, was ich unterstrichen habe. Sagen wir das doch mal miteinander. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Wie gut ist es? Der Jonathan hat es auf einmal gemerkt, er hat gesagt, egal ob wir zwei sind oder 20, und sie haben 20 Leute zu zweit überwunden. Was zeigt uns das? Die Anzahl der Personen ist bei Gott total egal. In Bayern sagt man einfach wurscht. Es ist wurscht bei ihm. 200 oder 2, das muss bei uns ins Herz hinein. Wenn wir beten, zu zweit, egal, kann genauso gut sein, wie wenn 200 oder 2000 beten. Was allerdings wichtig ist, der Herr muss immer in der Sache mit drin sein. Das ist wichtig. Nicht, dass wir irgendwas machen, wo wir sagen, jetzt haben wir eine gute Idee, sondern ist der Herr damit in dieser Sache. Überleg mal, wo du gerade kämpfst. Die Karin hat es vorher gesagt, vor dem Abendmahl. So, was bewegt dich? Wo kämpfst du zurzeit? Überleg mal, in welcher Sache du da drin bist, wo du sagst, ach, da brauche ich den Herrn. Der Herr wird's wohl machen. Ich weiß nicht, ob du vielleicht einfach sagst, ich habe ein Problem mit Zahlen. Für mich ist immer nur 20 viel besser wie 2. Oder vielleicht ist es auch in den Finanzen ähnlich so, dass du sagst, da hab ich ein Problem. Du kämpfst vielleicht auch mit dem Spenden, mit dem Zehnten geben. Du sagst, mei, wie oft habe ich mir schon vorgenommen, einen Zehnten zu geben in die Gemeinde, aber du nimmst das noch heute vor. Morgen willst du es umsetzen und morgen ist schon wieder irgendwas passiert. Du sagst, ich weiß nicht. Es reißt dich hin und her, es gibt dir keine Ruhe. Aber auch da kannst du einfach sagen, ist der Herr in dieser Sache mit drin? Zum Beispiel Maleachi, ich glaube, die meisten kennen das. Maleachi 3, Vers 10 sagt, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr, der Herr schauen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Wollen wir auch das mal miteinander sagen, was unterstrichen ist? Die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Wie schön ist es, auf das kein Platz mehr ist, steht in manchen anderen Übersetzungen. Und Himmel öffnen, ich habe euch vorher dieses Bild gegeben, wo wir anbetend sind vor Gott und der Himmel öffnet sich. Ich habe vor 2 Wochen über Lukas 24 gepredigt, 8 geöffnete Dinge. Da habe ich nicht einmal den geöffneten Himmel erwähnt. Aber wie wichtig ist es? Der Herr ist ein Belohner. Das sehen wir hier auch wieder. Der Herr ist ein Belohner, er schenkt Segen, er öffnet den Himmel. Und alleine, wenn wir daran denken, an die Bruni, wie viele Zeugnisse das sie gibt. Sie kommt fast, sie rollt fast jedes Monat daher mit ihrem Rollator. Und wenn der Moderator sagt, die Bruni hat wieder ein Zeugnis, dann geht schon leichtes Raunen durch die Gemeinde. Dann lachen wir lachen sie nicht aus, sondern wir lachen, weil wir sagen, der Herr macht einfach besondere Dinge mit der Bruni. Die Dinge, die sie verzeiht, ob der Kühlschrank kaputt ist oder der Fernseher oder der Mann und die Freundin sich bekehren oder sie braucht einen freien Weg für einen Rollator und dann ist der Weg frei oder was ich eben heute gesagt habe mit der Allergie und so weiter. Versorgt er die Bruni? Und wie? Er segnet sie, er sieht ihr Herz. Und so hat Jesus auch das Herz gesehen von der armen Witwe. Er hat sich einmal im Tempel einfach so hingesetzt, gegenüber war der Gotteskasten. Und dann ist die arme Witwe gekommen, hat 2 Groschen reingeschmissen. Und dann hat er auch die anderen gesehen, wie sie vorbeigingen und reinwarfen. Und er sagte, die hat mehr reingeworfen als die anderen. Und so steht in Markus 12, Vers 42, denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Auch da können wir wieder sagen, weniger ist mehr geistlich betrachtet. Und ich gebe ein letztes Beispiel, die Speisung der 5000. Kennen wir auch alle. Jesus predigt lange, viel länger wie ich. Da steht wirklich lange, es wird schon dunkel und Jesus predigt immer noch. Und es heißt in manchen Übersetzungen, es wird schon Abend, die Nacht eilt schon herbei. Aber die 5000 bleiben. Es wurde so mehr oder weniger beschlossen, die 5000 bleiben, die Frauen mit dazu, die Kinder mit dazu. Und dann erfahren wir auch, dass wenig Geld da war. Der Philippus wird kurz gefragt, er sagt, 200 Silbergroschen. Mehr haben wir nicht. Da wird keiner satt mit 200 Silbergroschen. Und dann geht es trotzdem weiter und Jesus sagt was? Gebt ihr ihnen zu essen? Jetzt haben wir schon kein Geld nicht. Wo sollen wir das Essen herkriegen? Und wenigstens ist der Andreas da, der sieht da einen kleinen Jungen und denkt so, was hat denn der in der Tasche? Und er sagt, da hätten wir 5 Brote und 2 Fische. Und er überlegt vielleicht in dem Moment, soll ich das jetzt überhaupt Jesus geben? Das ist doch so wenig. Gerade hat er gesagt, 200 Schilling oder 200 Silbergroschen reichen nicht. Was machen wir denn mit dem bisschen? Und vielleicht hat es ihn hin und her gerissen. Was soll er jetzt machen? Und er gibt einfach Jesus die Brote und sagt, da ist ein Junge, der hat diese 5 Brote und die 2 Fische. Aber jetzt kommt ein ganz besonderer Satz hinterher. Aber was ist das schon? Er sagt, aber was ist das schon? Und sagt Jesus was dazu? Der sagt eigentlich nichts dazu. Der legt sie mir hin. Und Jesus hätte jetzt sagen können, mei, was willst du mit dem bisserl? Also auf Deutsch oder auf Bayerisch, ich weiß nicht. Vielleicht, wahrscheinlich kann er alle Sprachen. Aber er hat nicht gesagt, mei, was willst du mit dem bisserl? Und er hat auch nicht gesagt, das reicht locker. Er hat einfach das genommen, das, was da war, hat er genommen. Er hat es nicht so gesehen, dass er sagt, was ist das schon? Und er nimmt es und er sagt, komm, lass die Leute hinsetzen. Und er nimmt es und er schaut auf zum Himmel. Und ich glaube, auch da hat Jesus Gott gesehen, dem Vater, hat gesehen, wie sich der Himmel öffnet, wie sich der Vater freut, dass jetzt das passiert, was passiert ist. Er dankte, brach es und dann wurde es ausgeteilt. Und wir wissen, es ist noch so viel übrig geblieben. 12 Körbe sind übrig geblieben. Das bedeutet auch wieder, wie vorhin bei Malachi, Segen im Übermaß. Segen im Übermaß. Wir wissen nicht, wie es geschehen ist, aber wir wissen, dass es so geschehen ist. Und oft geht es uns ähnlich. Wir meinen, mit unseren bescheidenen Mitteln, die wir haben, mit all den geringen Mitteln, die wir haben, na, das ist doch nichts. Was will ich damit ausrichten? Zu was ist es überhaupt gut? Und denk mal, was das sein könnte. Das Gebet vielleicht, dass du sogar alleine betest, aber was ist das schon? Dass du irgendeinen Dienst verrichtest hier im Haus und denkst dir auch, ja mei, jetzt habe ich heute begrüßt oder jetzt sitze ich da unten an der Pforte oder jetzt habe ich da mal mitgesungen oder so. Egal wie du denkst über deinen Dienst oder über Spenden oder über deinen Zehnten, vielleicht sagst du immer wieder mal so, was richtet mein Zehnter schon aus? Da sitzen doch noch genügend andere. Und letztes Mal haben wir doch gehört, das Jahr 2023, es war alles in Ordnung, wir sind gut durch 2023 durchgekommen. Warum soll ich noch meinen Zehnten dazu zahlen? Aber wie schnell passieren Dinge? Der eine zieht weg, der andere stirbt, der andere geht woanders hin, der andere kann nicht mehr kommen. Und auf einmal gehen die Finanzen runter. Und Gott hat schon ständig angeklopft und hat gesagt, mach halt jetzt mal. Was ist da, wo du sagst, aber was ist das schon? In deinem ganzen geistlichen Leben. Auch da denk dran, weniger ist mehr. Ich schließe mit 2 Bibelstellen. Die eine ist Psalm 37, Vers 16. Da heißt es, der geringe Besitz eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat größeren Wert als der Reichtum von vielen Gottlosen. Und in Sprüche 15, Vers 16 steht, besser wenig mit der Furcht des Herrn als ein großer Schatz, bei dem Unruhe ist. Andere Übersetzung sagt, Panik ist. Aber wie wichtig ist es hier an dem, besser mit der Furcht des Herrn, wie ich vorher gesagt habe, dass der Herr in deiner Sache mittendrin ist. Wenn du den Herrn fürchtest, wenn du Ehrfurcht hast vor dem Herrn, dann ist es besser und ein großer Schatz im Vergleich da, wo Unruhe ist. Das ist Luther-Übersetzung. Da gibt es noch die Hoffnung für alle Übersetzung. Lieber arm und Gott gehorsam als reich und voller Sorgen. Jetzt habt ihr schon das Amen gesagt. Meine Frage ist einfach so, wo hast du Sorgen? Ich glaube, du weißt es am besten. Fällt da ziemlich schnell ein. Wo ist deine Sorgenlast? Hast du vielleicht irgendwelche Ängste? Vielleicht sogar Existenzangst? Wo du sagst, lieber habe ich und klammere mich. Wie sieht es bei dir aus? Ist da auch weniger mehr? Weniger Sorgen? Mehr Vertrauen auf den Herrn? Wir reden ja von einer Mitmachgemeinde. Was ist dein Beitrag zur Mitmachgemeinde? Auch da kann das so, so klein sein, aber genau das wird gebraucht. Und du sagst vielleicht im ersten Moment, aber was ist es schon? Ich gebe ein Beispiel, wie schön ist es im Hauskreis, wenn nicht nur der Hauskreisleiter ein Thema macht, sondern die anderen drumherum auch mal. Und du denkst, da habe ich eine Gabe, aber irgendwie traue ich mit. Aber was ist es schon? Setz sie ein. Egal, was in der Zukunft passiert, in den nächsten Monaten oder Jahren, wo könntest du mitmachen? Was ist dein Beitrag? Was ist dein weniger in Anführungsstrichen? Nehmen wir uns vielleicht einfach nur mal so eine Minute oder 2 Zeit. Vielleicht können wir auch nur mal ein Lobpreislied spielen, sodass die uns dann nach dieser 1-2 Minuten unterbrechen und einfach weitergehen. Während die nach vorne kommen, bete ich einfach für euch. Vater, ich sage danke für dieses Wort. für all die Beispiele, die du uns aus deinem Wort gibst, wo weniger doch oft mehr ist. Danke, Vater, für all unsere Gaben, ob das Gebet ist oder die Finanzen, ob das Dienste sind und andere Dinge, aber auch für unser Privatleben. Vater, wir beten, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Und wie aktuell ist das Thema immer und immer wieder, wo Kriege um uns toben, wo wir nicht genau wissen, wie schlimm wird es jetzt werden. Danke, Vater, dass wir immer wieder sagen können, wir wollen weniger Sorgen, wir wollen unsere Sorgen loslassen, wie es in deinem Wort steht, weil du für uns sorgst. Danke, Herr, dass du uns liebst, Herr, dass du gezeigt hast, Herr, du bist in allen Kleinigkeiten in unserem Leben treu. Ob es kleine Dinge sind oder große Dinge sind. Danke, dass du nicht auf Starke schaust, auf die, die es wissen, die es können, sondern dass du jeden nimmst, die Geringen, die Schwachen. Und vorher haben wir noch gesungen, dass man allein deine Gnade genügt, die uns in unserer Schwachheit Stärke uns gibt. Danke, Vater, dass du uns so deinen mächtigen Segen ausgießt, wenn wir uns mehr und mehr auf dich verlassen. Amen.